geschrieben. Ich glaube, wir werden das noch diskutieren können nach einer Unterbrechung. Trotzdem, vor dieser Unterbrechung möchte ich im Sinne des Vergleichs, der gerade angestellt ist, zwischen Plato und Morus, vielleicht doch zwei, drei Bemerkungen machen. Nämlich, ich denke nicht tatsächlich, dass der Mensch ja ohne Bedeutung für Plato ist. Ja. Ich würde sagen, es ist umgekehrt der Fall. Plato beginnt im Grunde seine ganze Untersuchung mit der Frage, wie rette ich meine Seele? Und er steht sozusagen, für ihn ist die Rettung der eigenen Seele sozusagen durch die Tugend, also die Erschaffung seiner Seele als eine tugendhafte Seele, denn nur diese tugendhafte Seele kann den Tod überleben. Ja. Das hat die höchste Priorität. Das heißt, er glaubt immer noch, er hat diesen traditionellen Hintergrund, dass wenn man sozusagen seine Seele nicht trainiert, dann wird diese Seele nicht tugendhaft sein, dann ist sie unstabil. Weil was heißt tugendhaft? Das heißt einheitlich. Das heißt sich selbst identisch. Das heißt immer auf eine gleiche Weise funktionieren und reagieren. Ja? Die Seele ist dann stabil, einheitlich und tugendhaft, wenn sie ihre Identität durch die Zeit bewahrt. Das kann sie nur durch die Vernunft und Übung tun. Ja? Ist es so, ist man sich selbst immer identisch, überlebt eine solche tugendhafte Seele auch den Tod. Wenn aber deine Seele zu sehr der Leidenschaften, Reizen, Zufälligkeiten des Lebens unterworfen ist, wenn sie nicht selbstidentisch sich ständig im Leben behauptet, dann ist diese Seele zu sehr mit der Welt verbunden, zu sehr mit dem Leib verbunden, zu sehr mit den Elementen des Körpers verbunden, zu sehr mit der körperlichen Leidenschaft verbunden. Und so führt es dazu, dass diese Seele sozusagen zusammengestellt wird. Ja? Sie wird sozusagen aus Teilen bestehen. Und eine solche aus Teilen bestehende Seele kann den Tod nicht überleben. Ja. Das heißt, die Selbstidentität der Seele, die Schaffung dessen, was man ein moralisches Subjekt nennt, das ist das Ziel. Und dieses Ziel hat er die ganze Zeit praktiziert durch die philosophische geistige Übung. Ja. Irgendwo erst am Ende seiner Zeit, am Ende seines Lebens, hat er so etwas wie eine soziale, politische Umgebung oder sagen wir in modernen Worten Kontext überhaupt wahrgenommen. Ja. Und hat sich die Frage gestellt, kann man so eine Seele üben, wenn der Kontext nicht stimmt? Ja, damit fängt er überhaupt an, ja, war der ganze Start. Er sagt, der Philosoph will seine Seele retten, will sich in Ordnung bringen, will seinen Haushalt in Ordnung bringen, aber merkt, dass rumherum alles sich im Chaos befindet. Wäre es schon einfacher, wenn das alles auch ein bisschen geordnet wäre, dann wäre die Aufgabe einfach zu lösen. Und das ist die leitende Frage. Das ist die Frage, wie soll der Staat so arrangiert werden, dass der einzelne Mensch in dieser Stadt ohne übergroße Anstrengung tugendhaft sein könnte, durch diese Tugend zum moralischen Subjekt wird, als moralisches Subjekt seinen physischen Tod, seinen körperlichen Tod überleben kann und sozusagen gottesähnlich werden kann. Ja. Das ist die Fragestellung, die ja in dieser extremen Radikalität Plato praktiziert. Alles andere wird daraus abgeleitet. Ja. Das heißt, alles andere ist so organisiert, dass der Philosoph sich am wenigsten gestört wird. Zum Beispiel durch die Ehe mit einer Frau. Er hat mit der Weibergesellschaft zu tun, oder Weibergemeinschaft zu tun. Zum Beispiel durch das private Eigentum und die Beschäftigung mit diesem privaten Eigentum und so weiter. Das heißt, er ist auf der Ebene der privaten Leidenschaften, auf der Ebene des privaten Eigentums und so weiter, so weit wie möglich frei. So weit wie möglich unabhängig und so weit wie möglich unbeteiligt. Ja. Er will sich lösen. Ja, er will einen Staat haben, der ihn sozusagen befreit von diesem ganzen Kummer, ja, um diese materielle Güter und Ländschaft herum. Ja. Er will einfach frei werden. Ja. Er will Zeit haben, um nachzudenken. Ja. Und wenn man Familie hat und wenn man Beruf hat und ein Privateigentum hat, hat man weder Kraft noch Zeit. Ja, das wissen wir. Also die kommunistische Gesellschaft ist einfach eine Voraussetzung für den Einzelnen, sich mit sich selbst endlich beschäftigen zu können, ja, ohne ständig abgelenkt zu werden. Das ist der Fall. Bei Morus sieht das ein bisschen anders aus, weil ihm ist diese ganze Sorge um das Seelenheil steckt schon im Hals. Ja. Da kann er nicht mehr davon was hören. Ich weiß, dass es, Sie zitieren das auch, das sagen alle Kommentatoren, dass er so besonders christlich ist. Ja. Das ist man muss nicht versäumen zu erwähnen, dass er im 19. Jahrhundert kanonisiert wurde und eigentlich ein Heiliger ist, wie die katholische Kirche. Aber es ist irgendwie üblich bei Sekundärliteratur immer darauf zu verweisen. Nur es ist so, dass wenn man erstens den Text liest und zweitens eine wunderbare Stelle in der Utopie liest, wo er den Utopien zur Weiterbildung ein gewisser Korpus der guten Texte empfiehlt, zur Lektüre. Ja? Der Held Utopia bringt der Utopien auch was bei, nämlich die griechische Sprache. Und bringt mit sich eine Bibliothek zu ihrer Weiterbildung. Ja? Und das ist eben Plato, Aristoteles und das und jenes. Da gibt es ja keine Bibel. Und wenn er auch ständig über Christentum spricht, er spricht über das Christentum nur im Sinne, dass das Christentum nicht verstanden werden soll, als etwas, was das Glück im Sinne der klassischen griechischen Philosophie stören könnte. Ja? Sondern sozusagen Bahnträger zu sein und Erzeloten zu sein, was der galileische Lehrer alles verkündet hat, es ist eigentlich auch ziemlich nett. Und wenn man das so tut und nett ist zu anderen, dann fühlt man auch sich besser. Und so. Das heißt, alles sozusagen, das Ziel ist glückselig. Und Christentum muss in diesem Sinne verstanden werden. Soweit es in diesem Sinne verstanden wird, ist es okay. Soweit es in diesem Sinne nicht verstanden ist, ja, und darauf weist er auch hin, ist es gar nicht okay, ja, und muss eben abgelehnt werden. Zum Beispiel, wenn Sie Utopie hören, dass einige Christen auf allein an Ansprüche des christlichen Gottes sozusagen dogmatisch, da lehnen sie sofort ab und beginnen zu lachen. Okay. Also es ist die griechische Philosophie verstanden als eine Glückseligkeit. Glückseligkeit. Und nicht moralischer Verfolgung. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn man das Glück und nicht die moralische Verkommnung, also moralische Entwicklung und moralische Selbstbewusstsein als Ziel setzt, und man kann das als Ziel setzen, und das schreibt er, weil Christentum uns die Ewigkeit unserer Seele immer schon garantiert. Ja? Das heißt, das, was für Plato ein Ziel war, ein Ziel, das teuer erkauft wird, man muss sich sehr anstrengen, um die Unsterblichkeit der Seele zu erlangen, das ist dann von Christus verschenkt, und zwar umsonst. Ja? Das heißt, die ganze Sorge um die Unsterblichkeit, Selbstidentität, moralische Verkommnung der Seele ist ja einfach nicht drin. Ja, die ist schon garantiert vor der Religion. Die ist schon da. Ja? Was nicht da ist, ist nur irdische Glückseligkeit. Die ist nicht da. Ja? die muss man anstreben, ja. Aber nicht die Autonomie der Seele. Wozu führt das? Das führt dazu, dass man extrem böse und extrem untugendhaft agieren kann, wenn es sein Glück nicht stört. Und was bedeutet das? Das bedeutet außerhalb tatsächlich die Grenze der Utopie. Übrigens, wenn man diesen Teil liest, das ist die beste Beschreibung von Irak, wo der man überhaupt sich vorstellen kann. Das Prinzip, keine Verluste auf der eigenen Seite beim Krieg, minimale Verluste beim Gegner, alles was mit Intrige und Geld zu erreichen ist, muss erreicht werden. Das Erste, was man überhaupt bei einem Krieg machen muss, ist sehr, sehr höheres Kopfgeld anzukündigen und hohe Summe zu setzen auf die Köpfe aller Gegner. Ja, damit sie verraten werden. Falls es nicht klappt, muss man Gegenparteien aufbauen und teuer bezahlen, damit sie rebellieren. Ja. Am besten aufbauen mit Geld und Unterstützung und Intrige Bruder des Königs, wenn er einen hat. Ja. Wenn er einen nicht hat, dann Halbbruder und so weiter. Damit er ihn tötet. Ja. Dann kann ihn auch weiter töten. Ja. Auch der Bruder auch. Ja. Dann wird es zumindest einmal Bruder. Das heißt, an dem Augenblick, an dem die moralische Perspektive umsonst vom Christentum geschenkt wird, die klassische Frage nach der Tugend entfällt und es bleibt nur das Streben nach dem Glück, ja, was in der amerikanischen Verfassung sozusagen der oberste Ziel ist. Das Streben, nicht das Glück, ja, hier fehlt das Streben nach dem Glück. Das Streben nach dem Glück als Kriterium des irdischen Staatswesens ist erlaubt ja jede Gemeinheit in Bezug auf die, die diesem Ziel nicht dienen. Ja. Wobei diese Gemeinheit in ihrem Interesse ist ja eigentlich, weil, wie Morris zu Recht sagt, es ist besser zu den Leuten gemein zu sein, als sie umzubringen. Ja. Das heißt, besser sie zu kaufen letztendlich, als sie zu töten. Ja. Und in diesem Sinne, also die Gemeinheit ist besser als Kampf. Hm. Er hat die ganze Christentum hinter sich tatsächlich, aber total ironisch abgehandelt und im Grunde so auf den Kopf gestellt, dass das Christentum eigentlich eine Entschuldigung wird für die Absage an der Tugend, tugendhaftes Leben im klassischen Sinne, im griechischen Sinne, das ist das eine. Und das andere, ein extrem ironisches Verhältnis zu Tugendethik der Aristokratie. Was Morris überhaupt nicht mag, ist das aristokratische Ehrgefühl. Ja? Sozusagen seine Utopie sind programmatisch unehrenhaft. Ja? In diesem Sinne sind sie bürgerlich, ja? Sind unehrenhaft. Also sie lehnen alles das ab, was die Würde und die Ehre eines Menschen, nach den traditionellen Vorstellungen der Tugend, des tugendhaften Lebens, sei es in der Antike, sei es im Mittelalter, sich herausgebildet hat. Ja? Sie finden das schlicht und einfach lächerlich. Also die Figur eines ehrenhaften, tugendhaften Menschen finden sie lächerlich. Ja? Sie sind pragmatisch, sie wollen glücklich sein und sie sind programmatisch unehrenhaft. Ja? Sie sind bürgerlich durch und durch. Und alles, was mit der Tugend assoziiert ist, zum Beispiel die Bereitschaft, im Kampf zu sterben, finden sie unverschämt und dumm. Ja. Diese berühmte Figur von der Gold für die Nachttöpfe benutzt wird, um das Gold zu erniedrigen. Ja, nicht wahr? Das ist das Einzige, was, muss ich sagen, tatsächlich geblieben ist von der Utopie von Thomas Morris. Also wenn man die ganze Literatur danach liest und Filme und so weiter und so fort, das Einzige, was überhaupt von der Utopia in der Imagination der europäischen Bevölkerung übrig geblieben ist, ist Nachttöpfe aus Gold. Ja. Dass die Scherze und die Verweise darauf findet dann wirklich in der ganzen Literatur und der Nachfolge der Zeit. Alles andere ist da irgendwie verschwunden, glaube ich, aus dem Gedächtnis. Aber diese Erniedrigung des Würdevollen, ja, des Würdenvollen und des Ehrenhaften, sei es Gold, sei es Silber, sei es einfach menschliche Würde im aristokratischen Sinne, sei es einfach Tugend im antiken Sinne, das ist dieses schlicht und einfach Bürgerliche. Ja? Das, was Nietzsche dann sagt, ja, der letzte Mensch, ja, der will vernünftig sein und glücklich, ja, der will nicht ehrenhaft sein. Es ist Utopie des letzten Menschen, ja, im nietzscheanischen Sinne. Das ist das eine. Und das andere, und dazu kommt ja auch, er ist tatsächlich, das haben Sie erwähnt, es ist tatsächlich gegen Kunst wie Platon, aber er versteht tatsächlich Kunst völlig anders als Platon. Völlig anders. Er ist nicht interessant, dass er die Kunst ablehnt, weil das tut ja Platon auch. Es ist interessant, dass er die Kunst völlig anders auffasst. Weil für ihn ist die Kunst ausschließlich und nur Design. Nur Schule für Gestaltung. Und für ihn ist das wahre Leben dort, wo es kein Design gibt. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass für Platon Kunst ist Nachahmung. Ist Nachahmung. Und er kritisiert Kunst als Nachahmung. Das heißt, was ist Nachahmung? Das heißt, die Herstellung der Identitäten, wo es keine sind. Ja? Ich male ein Pferd und sage, das ist Pferd, aber es ist kein Pferd. Also lüge ich mich. So. Oder ich verpasse eine Tragödie und sage, das waren die Trojaner, ja? Und so waren der Achilles. Ja? Aber sie waren nicht so. Ja? Und deswegen lüge ich. Ja? Das heißt, es ist eine Kritik an der Identität. Und er war auch interessiert an Selbstidentität und überhaupt Identität. Ja? Das heißt, er hat dort reagiert, wo er bemerkt hat, dass es so etwas wie falsche Identitäten in die Welt gesetzt wird. Ja? Dann kommt die platonische Kritik. Und das ist eine typische Kritik an einer Kunst der Tugend, ja? Oder was wir sagen, würden sagen, High Art. Ja? Genauso wie die Tugend insgesamt existiert so etwas wie High Art für Thomas Morus nicht. Ja? Weil für Thomas Morus wird das Göttliche nicht durch die Kunst vermittelt, wie Platon. Warum kritisiert Platon die Kunst? Weil sie den Gott nicht richtig darstellt. Oder die Götter. Ja? Weil die Menschen anders von den Göttern nicht wissen könnten, als durch die Kunst. In einem christlichen Europa gibt es ein anderes Medium. Ja, das ist Medium Kirche. Medium Offenbarung und so weiter. Wie die Kunst, wie die Götter oder der Gott die Menschen über sich informiert. Ja, das kann man jetzt darüber reden, so oder so, ja. Aber es ist eine andere Sprache. Was wird das die Kunst, wenn die Kunst kein High Art ist? Und die Kunst ist kein High Art, wenn das Thema der Kunst nicht die Götter sind. Das Thema der Kunst muss Götter sein. Ja, was auch immer, in welcher Form auch immer. Das kann das Unbewusste sein, oder ich weiß nicht. Was auch immer. Aber das müssen die Götter sein, ja, in einer oder anderen. Wenn das Thema der Kunst nicht die Götter sind, dann ist es kein High Art. Es ist keine Kunst im hohen Sinne des Wortes, im platonischen Sinne des Wortes, im Sinne der klassischen Avantgarde. Dann ist es Design. Und was tut Design? Design tut das Umgekehrte in Bezug auf hohe Kunst. Das heißt, wenn die hohe Kunst schafft dort Identitäten, wo es keine gibt, Design schafft dort Differenzen, wo es keine gibt. Und das ist gerade das, was Thomas Morus ablehnt. Er sagt, die Frauen dürfen nicht die Kleider tragen, die unterschiedlich gefärbt oder unterschiedlich geschnitten sind. Weil die Frauen sind halt die Frauen. Ja. Und das Kleid ist halt das Kleid. Ne? Wenn man Kleider anders schneidet oder anders verziert oder einer Frau schneidet, dann entsteht der Eindruck, wir haben mit etwas anderem zu tun als einer Frau in einem Kleid. Es ist aber nicht der Fall. Ja. Und so, Design ist generell, wie auch Schmuck, wie Aufschnitt, wie auch das alles, ist nichts anderes als Vorspielung der Differenzen dort, wo es keine Differenzen gibt. Das ist die Definition des Designs. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Tasche oder ich habe einen Tisch, was tut eigentlich der Designer mit diesem Tisch? Er macht ihm, gibt ihm eine Form, bei der wir sagen, das ist der Tisch von Stark oder das ist der Tisch von jenem und das ist der Tisch von jenem. Das heißt, wir vergessen die Tatsache, dass es ein Tisch ist. Stattdessen denken wir, dass der Tisch von Stark unterscheidet sich vom Tisch von jemand anderem. Ja. Aber das unterscheidet sich gar nicht. Einer ist Tisch und der andere ist Tisch. Ja. Diese Unterscheidung ist nur unterscheidend in der Form. Das wird nur vom Design suggeriert, aber ist eigentlich nicht. Das heißt, die Funktion der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft, in der bürgerlichen Gesellschaft, als radikal bürgerlichen Gesellschaft, ja, als radikal verstandene bürgerliche Gesellschaft, ist eine Vorspielung der Illusion bestimmter Differenzen. Kulturelle Differenzen, soziale Differenzen, politische Differenzen mit Mitteln von Design. Ja? Das ist so wie man im Fernsehen sieht. Ja? Da zeigt man verschiedene Völker. Ja? Ein Volk isst ja Fleisch in einer Form, der andere in einer Form. Die alle hüpfen irgendwie, tanzen und hüpfen. Aber einer hüpft ja in eine Richtung, einer in eine andere Richtung. Das ist Design. Ja? Da sind die Differenzen. Ein Mensch in der Utopia hüpft überhaupt nicht. Ja? Er geht ganz normal. Und wenn der Mensch ganz normal geht, in ganz normalem Kleid, ja, da gibt es ja keine kulturelle Identität mehr, ja, auch keine Differenz. Ja. Da braucht er auch kein Design, um diese zu bezeichnen oder vielmehr zu suggerieren. Das heißt, es ist der Prinzip einer bürgerlichen Vereinheitlichung, einer bürgerlichen Universalisierung, Verallgemeinerung des Menschen und von allem Menschlichen. Und im Verlauf dieser Normalisierung oder Verallgemeinerung des Menschen, des Humanen des Menschen, fällt alles weg, was dort Differenzen einführt, wo es keine gibt und keine nötig sind. Es bleiben nur die, die wesentlich sind. Das sind die Differenzen, die mit der weiteren Existenz des Körpers zu tun haben. Wenn wir schauen, welche Funktionen das Handwerk hat und Ökonomie hat bei Morus. Es handelt sich darum, dass verschiedene Funktionen, tatsächlich existierende Funktionen des Körpers, versorgt werden. Ja, man muss sozusagen in geheizten Räumen sich aufhalten, man muss ja regulär essen, man muss das und jenes tun und so weiter. Das wird gewährleistet durch die Wirtschaft. Aber es wird gewährleistet auf einer Ebene, die ja von Anfang an die Universalität des menschlichen Körpers, Universalität des Menschen und Universalität der fundamentalen menschlichen Bedürfnisse voraussetzt. Ja? Und alles, was Unterschiede einführt, ohne Grund, ja, wird ermordet. Das heißt, wir im Punkt der Tugend und im Punkt der Verständnis dessen, was die Kunst ist. Ja. Da ist die größte Unterschiede. Und diese zwei Unterschiede sind tief miteinander verbunden. Ja. Weil in beiden Fällen ist auf der einen Seite politisches Wesen, auf der anderen Seite Kunstwesen von der Aufgabe entlastet, Medium für die Unsterblichkeit der Seele zu sein oder Darstellung der Götter zu sein, als Medium des Kontakts mit den Göttern zu sein. Und das hat Religion übernommen. Das heißt, wir haben mit einer Säkularisierung eigentlich nicht mehr Verchristlichung, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben mit einer säkulären oder vorsäkulären Praxis zu tun, wo alles, was mit der Seele, mit der Unsterblichkeit und so weiter immer schon keine politische Aufgabe mehr ist, das heißt privatisiert ist, abgetrennt ist von den politischen Wesen, nicht als Ziel der Politik gesetzt und nicht als Ziel der Kunst gesetzt. Und dann können wir tatsächlich ein utopisches Gemeinwesen auf politisch, als Einheit des Politischen und Ästhetischen. Ja? Wir haben auch hier schon tatsächlich kommunistische Verhältnisse. Ja? Aber kommunistische Verhältnisse in tieferem Sinne als der Kommunismus. Kommunismus ist letztendlich Einheit des Ästhetischen und Politischen. Wir haben Einheit des Ästhetischen und Politischen, das heißt, wir haben eine Form, die eine sichtbare Form ist, des Kommunismus. Und die ist auf der einen Seite eine solche, die der universellen Natur des Menschen, Natur, was wir bei Rousseau dann weiter nachlesen werden, l'homme naturel, dem natürlichen Menschen, ja, wie es von der Natur geschaffen ist, entspricht. Ja. Und entspricht sowohl in der politischen Organisation der Gesellschaft, wie auch in der Form dieser Gesellschaft. Die sind im Grunde identisch. Ja. Wir können mit der politischen Funktion und der Form nicht unterscheiden. Das ist sozusagen ein totales Kunstwerk, in dem der Mensch sozusagen seine Natur gemäß eine Form bekommt. Sowohl die zivilisatorische, ästhetische, wie auch zivilisatorische, politische. Aber diese radikale Säkularisierung der Politik und der Kunst, ja, und der Ästhetik, das heißt, ihre Abschneidung von den Zielen der Erlangung der Unsterblichkeit und Kontakt mit den Göttern, da ist der Christentum tatsächlich eine unerlässliche Voraussetzung. Aber eine erlässliche Voraussetzung auf dem Weg der weiteren Säkularisierung. Interessanterweise, das Projekt von Moore ist viel säkulärer als von Plato. Und Plato immer noch Politik und Kunst, magische Medien sind, in denen die Seele sozusagen Kontakt mit den Göttern sucht, Kontakt mit ihrem Schicksal sucht. Und so. Das ist bei Moore nicht mehr der Fall. Okay, und dann können wir da irgendwas.